nicht beachtet worden oder ja, es wollte einfach niemand. Und natürlich fängt man dann an, an sich zu zweifeln. Und ich erinnere, dass ein Literaturagent, der mich dann auch mal unter Haien geschickt hatte, zu mir sagte, ja, schön und wunderbar, aber Sie sind unbekannt und Sie sind Deutsche und schreiben etwas, was in New York spielt und das hat auch noch 600 Seiten. Das wird kein Verlag nehmen, weil das einfach viel zu groß ist, dieses Risiko. So, und dann gab er mir den Tipp, die ganze Handlung doch nach Frankfurt zu verlegen. Und ehrlich gesagt, ich finde Frankfurt toll, aber es ist nicht New York. Und insofern bin ich dann standhaft geblieben, habe gesagt, nee, also so doll will ich es auch nicht, dass ich mich jetzt so verbiege, nur um einen Verlagsvertrag vielleicht zu bekommen.
Aloha und herzlich willkommen zum Bookerfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Bookerfly Podcast, wo wir immer wieder jeden Montag neue Folgen zu den Themen Buch schreiben, Buch veröffentlichen und Buch vermarkten vorstellen. Und diesmal habe ich wieder ein ganz besonderes Zuckerl für euch, nämlich ein Interview mit der wunderbaren Bestseller-Autorin Nele Neuhaus. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr von dieser tollen Krimi-Autorin noch ganz viel lernen könnt und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem tollen Interview, das sie uns zum letzten Umsetzungskongress gegeben hat. Einen kleinen Ausschnitt seht ihr heute daraus. Heute sehen viele zu, die am Anfang ihrer Autorenkarriere stehen. Manche haben vielleicht sogar schon ein oder zwei Bücher veröffentlicht, doch der große Erfolg blieb aus oder sie finden keinen Verlag, obwohl sie so viel schreiben. Dein großer Durchbruch gelang auch erst mit dem vierten Band der Taunus-Reihe. Und dein erstes Buch hast du selbst herausgebracht. Das war damals noch gar nicht so im Kommen. Das Self-Publishing war damals noch ziemlich neu. Erzähl einmal, wie das war.
Ja, die Geschichte meiner ersten, das sind sogar meine ersten drei Bücher gewesen, die ich selbst veröffentlicht habe, eigentlich als Notlösung, weil ich eben keinen Verlag gefunden habe. Ich habe, wie viele das kennen, schon immer gerne mit Leidenschaft geschrieben, schon als Kind in Schulhefte und später auf der Schreibmaschine und dann eben am Computer. Es war ein wunderbares Hobby und ein schöner Zeitvertreib. Aber irgendwann hatte ich eine Geschichte fertig geschrieben. Ja, das war nämlich immer mein großes Problem bis dahin. Ich war voller Enthusiasmus für den Anfang. Ende wusste ich auch schon, aber Mittelteil, was ja nun mal das ganze Buch ausmacht, das hatte ich nie geschafft. Aber irgendwann war es soweit. Es war Ende der 90er Jahre, die Geschichte einer Investmentbankerin in New York, die da in die Machenschaften zwischen Mafia und Stadtpolitik gerät. Und meine beiden Schwestern haben das Buch gelesen und einige andere, was heißt Buch, Manuskript, und waren ganz begeistert und sagten, Nele, das ist ja wie John Grisham. Das ist doch super. Und dann habe ich mich umgedreht zu meinem Bücherregal und habe mal geguckt, wo erscheinen denn die Bücher von John Grisham? Und habe dann die ganzen Verlage, die so auf den Buchrücken standen, rausgefunden, die Adressen, und habe denen mein Manuskript zugeschickt. Und war fest davon überzeugt, ungefähr so nach 14 Tagen, so lange wird es ungefähr dauern, kommen dann die begeisterten Antworten und ich kann wählen, in welchen Verlag ich gehe. Aber ihr könnt es euch schon denken, es kam komplett anders. Es kam nämlich erstmal überhaupt gar nichts. Es dauerte und dauerte. Manche Verlage schickten mir diesen leider unter Schreibanfängern wohlbekannten vorgedruckten Brief. Vielen Dank, passt nicht in unser Programm, viel Erfolg und so weiter. So, ich war ziemlich frustriert und dann geschah auch noch ein wirklich großes Ereignis der Weltgeschichte, nämlich der 11. September. Das heißt, New York war als Schauplatz eines Romans, einer Autorin-Neuling natürlich völlig verbrannt. Da würde so schnell nichts passieren. Und ich ahnte, es werden Jahre ins Land gehen, bis ich dieses Buch überhaupt wieder irgendwo anbieten kann. Und das war dann auch so. Also 2001, 2002 und 3 und 4 und 5 gingen ins Land, 5 nicht ganz. Und was passierte war, dass ich Zeit hatte, dieses Buch zu überarbeiten. Und das ist eben auch mein großer Ratschlag an jeden, der eine Geschichte geschrieben hat. Wenn ein Autor euch erzählt, das, was ich geschrieben habe, wird genauso veröffentlicht, dann lügt er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas passiert, weil tatsächlich ist die Arbeit an einem Manuskript, an einem Text eben sehr, sehr wichtig, dass man immer mal wieder kürzt und mal schaut und vielleicht eben auch gute Probeleser hat, die einem tatsächlich auch wirklich konstruktive Tipps geben und sagen, ja, komm, da kann noch was weg. Und so war das bei mir nämlich auch. Meine Schwester hat dieses Manuskript extremst überarbeitet und zu meinem Entsetzen wirklich Lieblingsstellen von mir brutal rausgekürzt. Aber letztlich hatte sie natürlich recht. Das, was die Leser und die Leserinnen interessiert, das ist nicht die Vorgeschichte vom Internet über 40 Seiten hinweg, sondern das, was die Protagonisten eben damit tun. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es hatte sich was entwickelt. Es ist nämlich ein Verfahren damals auf den Markt gekommen, das Print on Demand heißt. Mhm. Book on Demand, habt ihr sicher alle schon gehört, gibt es auch heute noch, aber damals war das wirklich brandneu. Und ich hatte mich dann informiert und habe einen Book-on-Demand-Anbieter aus Münster, meiner Geburtsstadt, gefunden, was mir das sympathisch machte. Und bin in Kontakt getreten und verstand dann das Prinzip, das Manuskript wird digitalisiert und dann ist das auf der Plattform, auf dem Server und dann kann man das Buch eben bestellen und dann wird es gedruckt. Das fand ich nur suboptimal, weil ich wollte ja meinem damaligen Mann, der sehr skeptisch meiner Schreiberei gegenüberstand, beweisen, dass dass es eben auch ein Erfolg werden kann, dass man damit Geld verdienen kann. Und so entschied ich mich, 500 Exemplare von Unterhaien, wie mein erstes Buch hieß, drucken zu lassen. Ein wirklich riskantes Unterfangen. Und ich kann auch wirklich jedem nur davon abraten, der nicht wie ich eine Fleischfabrik im Hintergrund hat mit einem großen, großen Kundenstamm. Denn in der Tat habe ich meine ersten Bücher, sogar die ersten beiden Taunus-Krimis noch, hauptsächlich wirklich im Büro der Fleischfabrik verkauft, wo ich im Büro gesessen habe und die Kunden kamen rein und ich die Wurstdosen auf die Seite geschoben habe, um meine Bücher hinzustellen. Und das ist natürlich, hört sich nach einer ganz irren Geschichte an, es ist aber wirklich so gewesen und passiert. Und das ist eben auch das, was man bedenken sollte als Self-Publisher, wie werde ich meine Bücher los? Weil die Buchhandlungen sind leider, das wissen sich ja einige von euch, nicht besonders scharf darauf, Bücher zu verkaufen, die nicht aus einem großen Verlag stammen. Tja, und so hat alles angefangen.
Ja, Wahnsinn. Jetzt bist du ewig bei Ullstein. Wie kam denn der Verlag zu dir? Kam der zu dir oder hast du es einfach nochmal probiert?
Ich habe das irgendwann nicht mehr probiert. Ich habe nach Unterhain 2006 meinen ersten Krimi geschrieben, eine unbeliebte Frau. Habe während des Schreibens auch die Entscheidung getroffen, die Geschichte hier in meine Heimat in den Taunus zu verlegen, weil das war zuerst gar nicht so. Da hatte ich fiktive Orte und das war im Endeffekt das Geheimnis des Erfolges, weil als ich dann die ersten 1000 Exemplare gedruckt und auf bewährtem Wege verkauft habe, kamen die ersten Kunden an und sagten, Mensch, das ist ja super. Und die kamen dann eben auch, gingen dann eben auch in die Buchhandlung und sagten, gibt es eine Autorin, die schreibt Krimis, die spielen hier in der Gegend? Und die Buchhändler wurden neugierig. Und irgendwann, die größte Buchhandlung hier in der Gegend, die mich vorher schnöde abgewiesen hatte, rief mich die Buchhändlerin kurz vor Weihnachten 2006 an und sagte, ja, wo gibt's denn Ihr Buch, wo kann man das denn bestellen? Und ich sagte ja eigentlich nur bei mir, ne? Das lagert bei uns in der Garage. Und dann bekam ich meinen ersten Großauftrag, nämlich 100 Bücher in die Buchhandlung im Einkaufszentrum zu liefern. Und es war ein erhebender Moment, als die tatsächlich nicht sagte, hier abstellen, sondern gleich durch, zur Kasse, gleich durch. Und die langen Schlangen von weihnachtlichen Buchkäuferinnen und Käufern stürzten sich auf das Buch. Es war schon toll. So, und dann schrieb ich 2007 war es, das nächste Buch, Mords Freunde, den zweiten Band der Taunus-Krimis. Und da ließ ich schon 5000 Stück von drucken, weil ich einfach wusste, jetzt geht's. Ne? Also die Leute warten drauf und die Buchhändler, die zu weit weg waren, da habe ich den Lieferfahrer an der Metzgerei die Bücher auf den Vordersitz gestellt mit Lieferscheinen und wenn sie ihre Touren gefahren sind, hielten sie eben an den Buchhandlungen an. Also das System funktionierte eigentlich recht gut. Allerdings habe ich auch gemerkt, stieß jetzt so allmählich an seine Grenzen, weil ich ja natürlich noch andere Sachen zu tun hatte, als Bücher zu schreiben. Und dann griff tatsächlich das Schicksal ein, dass eine Vertreterin vom Ullstein Verlag in einer Buchhandlung hier im Nachbarort war. Und der Buchhändler sagte zu ihr, schauen Sie sich mal dieses Buch an. Es hat eine Autorin aus dem Nachbarort geschrieben und sie hat noch keinen Verlag. Und jetzt kommt's, das war wirklich, glaube ich, der ausschlaggebende Grund. Er sagte, ich habe dieses Buch im Weihnachtsgeschäft besser verkauft als den neuen Harry Potter. Cool. Da hat natürlich mal die Ohren gespitzt. Dann hat er gesagt, dann nehme ich mal eins mit. Und hat ein Exemplar mitgenommen und hat es im Verlag abgegeben in Berlin bei Ullstein. Und meine jetzige Lektorin hat es in die Finger bekommen und war angetan und schrieb mir eine Mail. Und diese Mail habe ich bis heute mir noch aufgehoben. Wollen Sie für unseren Verlag einen dritten Band schreiben? Und so bin ich zum Ullstein Verlag gekommen.
Wahnsinn, das ist eine Erfolgsgeschichte. Ich glaube, dass viele, die jetzt zuschauen, jetzt ein bisschen Aufwind auch spüren, so, ja, es ist nicht immer so, wie man von draußen glaubt, ne, das Shootingstar und man wird sofort berühmt, sofort erfolgreich, sondern es ist ganz, ganz viel und ganz oft ein steiniger Weg, aber man darf halt nicht aufgeben, ne? Wie war das? Woher hast du die Kraft genommen, so sehr an dich und deine Werke zu glauben?
Ja, es war immer ein großer Traum von mir gewesen, eben eines Tages tatsächlich Bücher zu schreiben und Autorin zu werden. Und natürlich ist einem, wenn man jung ist, noch so gar nicht ganz bewusst, wie das funktioniert. Man denkt, man schreibt und man kriegt einen Verlag, aber in der Realität ist es natürlich ganz anders. Ich musste dann eben auch lernen, mit dem Manuskript auf die Frankfurter Buchmesse zu gehen und bei den Ständen zu versuchen, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, ist völlig aussichtslos. Aber das habe ich eben alles gemacht und ich habe unwahrscheinlich viele Absagen bekommen oder bin gar nicht beachtet worden oder ja, es wollte einfach niemand. Und natürlich fängt man dann an sich zu zweifeln. Und ich erinnere, dass ein Literaturagent, dem ich dann auch mal unter Haien geschickt hatte, zu mir sagte, ja, schön und wunderbar, aber Sie sind unbekannt und Sie sind Deutsche und schreiben etwas, was in New York spielt und das hat auch noch 600 Seiten. Das wird kein Verlag nehmen, weil das einfach viel zu groß ist, dieses Risiko. So, und dann gab er mir den Tipp, die ganze Handlung doch nach Frankfurt zu verlegen. Und ehrlich gesagt, ich finde Frankfurt toll, aber es ist nicht New York. Und insofern bin ich dann standhaft geblieben, habe gesagt, nee, also so doll will ich es auch nicht, dass ich mich jetzt so verbiege, nur um einen Verlagsvertrag vielleicht zu bekommen. Und es ist dann eine zweite Sache eben auch noch gewesen, dass mein damaliger Mann, er war kein Leser und das Schreiben, das fand er völlig absurd. Und er hat sich eigentlich eher über mich lustig gemacht und hat damit meinen sonst wenig ausgeprägten Ehrgeiz angestachelt, es ihm dann mal zu zeigen. Und es war ja, im Nachhinein ist das ganz lustig gewesen, als ich unter Haien dann eben die 500 Exemplare hatte und dann hatte ich einen Saal gemietet, ein Restaurant, wo wir gerne hingingen, und habe alle möglichen Leute eingeladen und wir haben alle Bücher auf den einen Tisch geworfen. Und die Leute kamen ran und sagten, die Nele hat ein Buch geschrieben, was. Und am Ende des Abends waren die Bücher alle weg. Und da weiß ich noch, dass mein Mann damals gesagt hat, so Gott sei Dank, das war's jetzt mal. Jetzt ist vorbei, ne? Jetzt kann es wieder normal gehen. Jetzt hat meine Frau mal ein Buch geschrieben und so. Jetzt gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Und das war natürlich nicht das, was ich wollte. Ja, ich wollte ja eigentlich noch viel mehr erreichen. Das, was dann tatsächlich eingetreten ist, damit hätte ich nicht gerechnet. Und das ist auch etwas, was ich jedem, der gerne ein Buch schreiben möchte oder schon eins geschrieben hat und nach einem Verlag sucht, wirklich dringend, dringend ans Herz lege. Schaut gar nicht auf die Bestsellerlisten, schaut gar nicht auf das, was eben sein könnte, sondern schreibt gerne, erzählt gerne Geschichten. Weil meine Agentin sagte das mal zu mir, die hat gesagt, weißt du, Nele, ich vermisse, dass die Leute zu mir kommen und mir ein Buchprojekt anbieten, von dem sie überzeugt sind, auf das sie Lust haben, wozu sie brennen und nicht sagen, wie viele Bücher muss ich verkaufen, um in die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen und wann kann ich denn vom Schreiben leben? Das ist etwas, was man vielleicht gar nicht so primär im Auge haben sollte, sondern irgendwo ist beim Schreiben ja auch der Weg das Ziel. Und ich habe tatsächlich einen langen, langen Weg hinter mir, bin jede Serpentine gegangen, die möglich war. Es waren mein Erfolg, mein Durchbruch kam, da war ich Anfang 40. Da sind andere schon mittendrin in der Karriere. Bei mir ging das eben alles langsam vonstatten. Und trotzdem kann man auch dann das noch genießen und man sollte einfach nicht ungeduldig werden.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich stelle mir das dann schwierig vor, ja. Also wenn Leute im Umfeld sagen, muss das jetzt sein und so weiter, dass man da dranbleibt. Und ich glaube, viele mit weniger Selbstbewusstsein oder so oder würden sich dann vielleicht noch zusätzlich entmutigen lassen. Ich finde das ganz toll, dass du da dran geblieben bist. Der Mega-Erfolg gibt dir ja recht, ja. Bei Band 4, Schneewittchen muss sterben, war übrigens auch das allererste Buch, wo ich auf dich aufmerksam wurde,
Das
ja,
ist
das
vielen
ich
so
auch
passiert, weil
gekauft
da
habe.
bin ich ja tatsächlich auch ja überhaupt in der breiteren Öffentlichkeit erstmal bekannt geworden. Vorher,
Richtig.
ich weiß, dass Tiefe Wunden war zweimal kurz in der Bestsellerliste, so Platz 36 und Platz 42 oder so. Aber dann ein Jahr später eben das mit Schneewittchen, da war ich ja eigentlich nicht mehr zu übersehen.
Ja, und in Österreich warst du vorher, also ich habe dich in keiner Buchhandlung vorher auch in
Nee,
Österreich, glaube ich,
doch.
gesehen. War dann erfolgreicher als alle anderen Bände. Heutzutage ist es ja oft so, dass Verlage Autoren schon aussortieren, wenn der erste oder zweite Band nicht erfolgreich ist. Das heißt, du kommst gar nicht bis zu Band 4, was ich teilweise schade finde, weil man braucht eine Zeit, um seine Leserinnen und Leser zu finden und um sich aufzubauen. Wie siehst du das? Wenn da jetzt nach Band 2 Schluss gewesen wäre, wäre dann Schneewittchen muss sterben wahrscheinlich dann gar nicht so groß dann mehr rausgekommen. Beziehungsweise, was denkst du, warum dieser Band erfolgreicher war als die anderen drei davor?
Also dazu gibt es wirklich mehrere Theorien. Erstmal nochmal zu dem, was du zu Anfang von der Frage gesagt hast. In der Tat ist es so, dass die Verlage, viele Verlage sich einfach keine Zeit mehr lassen, Autoren aufzubauen. Früher war das wirklich so, da hatte man, dann kam man in den Verlag und ich hatte auch noch so ein bisschen das Glück, dass geplant wurde, ne? Auch mit ein bisschen längeren Atem, dass man gesagt hat, so, wo soll die Reise hingehen? Was stellen Sie sich denn vor? Wie sind denn die Figuren angelegt? Kann das eine Reihe werden oder möchten Sie Standalones schreiben? Das ist heute nicht mehr so. Wenn ein Buch nicht sofort performt, ist es weg. Ich habe die Erfahrung mache ich selbst auch im Ausland. Ja, also wenn das jetzt nicht sofort einschlägt, zum Beispiel in den USA, ging es los mit Snow White Must Die, weil das natürlich der größte Titel war. Riesig, ich hatte Interviews, ich war in den USA, ich war in allen großen Zeitungen. So, und dann kam das zweite Buch und da ließ die Anstrengung des Verlages schon nach, weil die dachten, ach, es läuft ja, aber es läuft nicht. Also das zweite Buch ist immer das schwierigste Buch. Das ist nicht das erste, sondern das zweite Buch ist das
Stimmt, ja.
schwierigste. So, und beim dritten und vierten Buch haben sie sich noch weniger Mühe gegeben und dann ließ das natürlich auch schnell nach. Ich meine, wer bin ich in den USA? Ja? Und ein deutscher Krimi in den USA hat es ohnehin sehr schwer. Da hatte ich schon echt einen Riesenerfolg. Und irgendwann nach Band 5 oder 6 stellten die das dann ein und sagten, nö, es ist nicht mehr erfolgreich genug. Und ich war trotzdem so happy, weil ich dachte, mein Gott, meine Bücher sind in Amerika erschienen. Und ich war im Flatiron Building und habe die Verlegerin besucht. Also das war schon ein tolles Erlebnis, aber das zeigt eben, wie es geht. Und in Deutschland ist das mittlerweile genauso. Nicht sofort performen. Das heißt, performen ist auch mittlerweile die Latte hochgelegt, ne? Dass man tatsächlich sagt, es müssen so und so viel 1.000 Bücher verkauft werden.
Richtig.
Erst dann haben wir den Break-Even und schwarze Zahlen oder eine schwarze Null. Und also man hat wirklich nicht viele Chancen, zu zeigen, was man kann. Und gerade jetzt, als Corona war, da gab es so viele Debüts, die einfach nicht genug Beachtung fanden, weil es keine Veranstaltung gab. Also es ist in der Tat wirklich sehr, sehr schwer. Und ich glaube, ich hatte damals auch das Glück, Schneewittchen muss sterben war mein zweites Buch bei Ullstein. Die ersten beiden Bücher hatte ich ja alleine geschrieben. Und ich kam schon mit einer funktionierenden Fangemeinde dahin. Das heißt, als sie die erste Auflage von 20.000 Exemplaren gedruckt haben, dachte ich noch, das wird zu wenig sein, das wird ganz schnell weg sein. Nö, wir haben schon unsere Erfahrung, aber in der Tat, einmal haben alle Buchhandlungen im Rhein-Main-Gebiet bestellt, da war die Auflage weg. Und daraus lernten sie dann eben und so, und dann Schneewittchen muss sterben. Es war ein unfassbarer Erfolg. Ne? Und jetzt aus der Distanz von vielen Jahren ist die Euphorie bei mir natürlich auch weg, aber ich kann es noch so ein bisschen spüren, wie das kam. Ich erzähle ganz kurz, wenn ich die Zeit dazu habe, diese eine
Natürlich.
Anekdote. Es war im Sommer. Damals erschienen meine Bücher noch vor den Sommerferien. Und es war irgendwann im Juni. Es war ein warmer Sommer und ich hatte unwahrscheinlich viel Kunden in der Fleischfabrik, weil natürlich jeder grillen wollte. Und dann meine Schwester rief mich an und hat gesagt: Nele, hast du gesehen? Schneewittchen muss sterben, ist auf Rang 14.315 bei Amazon. Und habe ich gesagt: Schnell, mach einen Screenshot. So weit oben war ich noch nie bei irgendeinem Titel bei Amazon. Und tatsächlich, bis ich abends fertig war mit meiner Arbeit und reinguckte, war das Buch von Platz 14.000 auf Platz 385 oder irgendwie sowas gestiegen. Unfassbar. Keiner konnte sich erklären, wie das passieren konnte, weil es wurde keine echte Werbung gemacht. Also ich hatte eine Doppelseite in der Vorschau. Vorschauen wissen wir auch, sehen ja eigentlich nur die Buchhändler, da hat ja der Käufer nichts mit zu tun. Und tatsächlich waren es offensichtlich die Algorithmen bei Amazon. Ich muss es so sagen, ich weiß, Amazon ist nicht so beliebt. Aber tatsächlich hat das mir natürlich die Plattform gegeben, ja. Und das Buch raste innerhalb von wenigen Tagen auf Platz 1. Und da blieb es dann. Es blieb da tatsächlich bis Ende des Jahres. Es war das meistverkaufte Buch bei Amazon im Jahr 2010. Und dann zog natürlich der Buchhandel nach. Dann, also wenn ein Buch so lange vorne dran ist, guckt natürlich jeder. Und mein Verlag, die sprangen im Dreieck, die wollten neue Verträge machen, die konnten sich es auch kaum erklären. Andere Verlage haben Konferenzen anberaumt mit Buchhändlern. Warum ist dieses Buch so erfolgreich? Und letztendlich, abgesehen davon, das ist natürlich eine tolle Story, ist es klar, aber das weiß natürlich erstmal keiner, ist es meines Erachtens nach der Titel gewesen, der die Leser einfach neugierig gemacht hat. Und mir ist der Titel irgendwann an einem Nachmittag beim Schreiben eingefallen, weil ursprünglich hatte es einen anderen Arbeitstitel, den ich aber nicht verwenden konnte, das war klar. Und ja, da ist mir Schneewittchen muss sterben eingefallen. Wie fast alle anderen meiner Buchtitel. Und ich glaube, das war tatsächlich, ja, das war so diese zwei Entscheidungen in meinem Leben. Einmal, dass ich diese Bücher in den Taunus verlegt habe und einmal, dass ich, dass mir dieser Titel eingefallen ist, die mir wirklich die Treppe nach oben, ja, geöffnet haben.
Und ich hoffe, Euch hat das Interview mit Nele Neuhaus super gut gefallen. Und wenn ihr das ganze Interview sehen wollt, könnt ihr euch jetzt immer noch das Goldpaket zum letzten Umsetzungskongress für Autorinnen und Autoren und solche, die es noch werden wollen, runterladen und besorgen. Ihr findet unter diesem Video alle Links zur Autorin und zum Bookerfly Club und selbstverständlich auch zum Goldpaket des Umsetzungskongresses. Und jetzt hoffen wir, dass du nächsten Montag wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Bookerfly Buchschreiben Podcast mit den Themen zum Buchschreiben, Buchvermarkten und Buchveröffentlichen. Und ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.